Die Geschichte von Rahab aus Josua 2. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und in deinem Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun: Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste, bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihnen nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sion und Og, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemanden vor euch. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass so, wie ich an euch Güte erwiesen habe, auch ihr am Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern samt all ihren Angehörigen am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Die Männer sprachen zu ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für das Eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen: Wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließen sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht in das Bergland, dass eure Verfolger euch nicht begegnen. Und verbergt euch dort 3 Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind, danach geht eures Weges. Und die Männer antworteten ihr: Unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, denn du hast uns schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in dein Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Da sprach sie: Es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen hin. Sie aber knüpfte die karmesinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben 3 Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolger hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter, und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Bewohner des Landes verzagt vor uns. Soweit Gottes Wort. Ich bete. Herr, dank für dein Wort, und ich bitte nun, dass du Oliver zurüstest und Vollmacht gibst, dein Wort uns auszulegen. Und ich bitte dich, dass du hier unsere Ohren und Herzen öffnest und durch deinen Geist wirkst. Amen.
Wart ihr schon einmal in einer Situation, die völlig ausweglos war? Wo der Tod an eure Tür geklopft hat? Mir ist das einmal passiert vor ungefähr 30 Jahren. Ich war damals Fallschirmspringer und wir sind gesprungen und ich habe den Absprung schlecht erwischt und bin ins Trudeln gekommen. Und habe es nicht mehr geschafft, mich zu stabilisieren. Und irgendwann musste ich dann doch meinen Schirm öffnen. Und der Schirm hat sich um mich herumgewickelt und hat mich eingewickelt. Und ich war eingepackt wie eine Raupe im Kokon. Mit dem Kopf nach unten. Der Schirm, der im geöffneten Zustand vielleicht 20 Quadratmeter hat, der war einen halben Quadratmeter groß. Der hat mich da so herumdrehen lassen, mit dem Kopf nach unten, mit einem Höllentempo der Erde entgegen. Und ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Ein Fallschirmspringer hat einen Reserveschirm dabei. Aber das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Der war auch eingewickelt mit mir, der hätte sich nicht geöffnet. Und so bin ich denn einem sicheren Tod entgegengerast. Und ich wusste das auch zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste, jetzt ist es vorbei. Die Frau, von der ich euch heute erzählen möchte, war eigentlich in einer ähnlichen Situation. Der Tod stand am Horizont. Aber bevor ich über sie sprechen möchte, müssen wir etwas den Kontext uns ansehen. Das Volk Israel ist aus Ägypten herausgezogen unter Moses. Wir sind in der mittleren Bronzezeit. Die Leute streiten sich herum, wann genau das war, aber grob gesprochen ungefähr 1400 vor Jesus Christus. Das Volk Israel ist herausgekommen aus Ägypten und hat sich 40 Jahre lang in der Wüste aufgehalten. Und dann soll es in das gelobte Land endlich einziehen. Nun ist dieses Land natürlich nicht leer, es ist bewohnt, aber die Völker, die es bewohnen, haben einen derartigen Zustand von Verdorbenheit erreicht, dass der Herr entschieden hat, jetzt ist Schluss. Die werden ausgerottet. Und so ähnlich wie früher die Sintflut kam und die sündhafte Menschheit mit sich genommen hat, so soll jetzt Israel über diese Völker kommen und sich dann dort in diesem Land einrichten. Und deshalb sage ich, Rahab ist irgendwo in einer ähnlichen Situation, wie ich damals war. Der Tod ist ja sicher. Da kommt jetzt Israel und der Herr ist mit ihm und er hat diese Völker verurteilt und Rahab ist in dieser Stadt in Jericho in einem dieser Völker und noch dazu, sie ist eine Hure. Was soll da noch kommen? Ihr Ende ist gewiss, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es vorbei ist. Warum ist Jericho so interessant? Es ist deshalb so, weil Israel schon zwei Nationen besiegt hat, die hier jenseits des Jordans sich befanden. Wir haben es vorhin gelesen, die Könige Sichon und Og wurden überrollt von Israel und Israel befindet sich jetzt hier und muss dann den Jordan überqueren. Und die erste befestigte Stadt, die sich ihnen entgegenstellt, das ist Jericho, also die Stadt, in der sich Rahab befindet. Nun, bevor er seine Truppen über den Jordan bringt, schickt Josua Spione aus. Das ist eigentlich erstaunlich, denn 40 Jahre davor war Josua selber ein solcher Spion, der ins Land ging. Und diese Geschichte, wenn ihr sie kennt, ist ziemlich schlecht ausgegangen. Und mit den Konsequenzen, dass Israel noch einmal 40 Jahre in die Wüste musste. Dennoch schickt Josua Spione aus, um die Gegend auszukundschaften und eben insbesondere Jericho. Und diese Leute, wir haben es gerade gelesen, schaffen es auch tatsächlich in die Stadt und kommen unter im Bordell, in dem unsere Rahab arbeitet. Warum, um Himmels Willen, gehen sie dorthin? Wir wissen es nicht, aber ich denke mir, es war einfach ein Platz, wo man die Nacht verbringen konnte und wo auch nicht allzu viele Fragen gestellt werden. Jedenfalls, sie sind dort, aber der lokale Geheimdienst hat sie wahrgenommen und man schickt, um sie festzunehmen. Die Polizei klopft an die Tür Rahabs und man will, dass sie sie herausgibt. Und dann geschieht etwas Erstaunliches. Sie tut es nicht. Im Gegenteil, sie versteckt diese Männer auf dem Dach unter den Flachsstängeln, die dort ausgebreitet lagen, und erzählt diesen Polizisten eine Lügengeschichte. Sie sagt ihnen, ja, die waren da, aber die sind schon wieder weg. Sie sind noch gerade raus aus dem Stadttor, bevor es zugemacht wurde. Aber wenn ihr schnell macht, dann schafft ihr es vielleicht noch, dass ihr sie einholt. Also weg. Ja. Und offensichtlich kann diese Hure auch gut lügen, denn die Polizei glaubt ihr und man jagt diesen Männern nach. Aber leider wird das Stadttor hinter ihnen geschlossen. Das heißt, unsere Spione sind nach wie vor Gefangene in der Stadt. Aber auch da kommt unserer Rahab eine gute Idee. Denn ihr Etablissement ist am Rande der Stadt, in der Stadtmauer sozusagen. Und eines ihrer Fenster öffnet sich auf diese Stadtmauer. Und da hat sie die gute Idee, dass sie ja diese Spionen nächtens dann abseilen kann durch ihr Fenster. Und das macht sie auch. Aber bevor sie sie rauslässt, sagt sie etwas zu ihnen. Wir haben es zwar schon vorhin gehört, aber ich möchte das noch einmal vorlesen, was sie denen sagt. Rahab sagt, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn große Angst vor euch hat sich unserer bemächtigt und alle Bewohner des Landes zittern vor euch. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid, und was ihr den zwei Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, dem Sichon und dem Og, die ihr restlos vernichtet habt. Unser Mut ist hingeschmolzen und niemand hat mehr die Kraft, euch zu widerstehen, denn der Herr, euer Gott, er ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Jetzt aber schwört mir beim Herrn, da ich euch mit Wohlwollen behandelt habe, dass auch ihr meine Familie mit Wohlwollen behandeln werdet, und gebt mir ein Zeichen, das nicht trügt, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester, meinen Bruder und all jene, die zu ihnen gehören, am Leben lässt und unser Leben rettet vor dem Tod. Rahab macht einen Deal mit diesen Leuten. Leben gegen Leben. Sie rettet die beiden und sie bekommt dafür das Leben ihrer Familie. Das ist, grob gesprochen, die Geschichte der Rahab. Und diese Rechnung geht dann auch auf. Wir haben das nicht gelesen, aber wenn ihr das nachlest im Kapitel 6 des Buches Josua, werdet ihr sehen, dass es tatsächlich dann so abläuft. Die Stadt wird erobert, aber Rahab und ihre Familie kommen heil davon. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was soll das? Es ist keine sehr erbauliche Geschichte. Es geht um eine Hure. Und alles, was sie hier eigentlich macht, ist, sie lügt wie gedruckt. Sie betrügt und sie übt Hochverrat an ihrem Volk. Ja? Und das soll ein Vorbild für uns sein. Damit sollen wir uns beschäftigen. Jetzt könnte man vielleicht verstehen, dass sich das in einer jüdischen Chronik irgendwo wiederfindet, weil sie sozusagen die erste Überläuferin war. Ja? Sie war nützlich. Aber wenn man sich genau überlegt, eigentlich war sie gar nicht notwendig. Jericho ist ganz anders gefallen. Das ist nicht deshalb gefallen, weil die Israeliten Infos hatten, die nur Rahab ihnen geben konnte, sozusagen einen Schlüssel in die Stadt. Aber das war nicht der Fall. Die Mauern sind gefallen, das Volk war hilflos, die Israeliten mussten nur mehr zuschlagen. Was Rahab ihnen gegeben hat, ist eigentlich herzlich wenig. Und das ist eine dieser Stellen, wo man viel Licht bekommt im Neuen Testament. Es gibt ein paar so Stellen im Alten Testament, die kann man, glaube ich, gar nicht recht verstehen, wenn man nicht das Neue hat, das uns dabei hilft. Und ich denke mir, hier ist das so ein Fall. Wenn wir ins Neue Testament gehen, lernen wir Dinge dazu, die uns helfen zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Die Hure Rahab wird an drei Stellen im Neuen Testament erwähnt. Die erste Stelle, wir haben es schon angesprochen, ist dieser Stammbaum Jesu. Der sagt uns natürlich nicht besonders viel über Rahab. Ja? Denn in diesem Stammbaum, wir haben es auch schon gesagt, finden sich ganz verschiedene Leute. Große und kleine, dicke und dünne, gute und schlechte. Daraus lernen wir nicht viel über sie. Ich möchte trotzdem kurz eine kleine Randbemerkung zu diesem Stammbaum machen, die ich ganz interessant finde. Wenn ihr genau hinschaut im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums, werdet ihr sehen, dass das der Stammbaum Josefs ist. Und das ist der einzige Stammbaum Jesu, den wir haben. Von Maria wissen wir gar nicht, wo sie eigentlich herkommt. Es kann schon sein, dass auch Maria von David abstammt. Aber wissen tun wir es nicht. Die einzige Linie, die wir bekommen im Neuen Testament, geht über Josef. Und es schaut eigentlich eher so aus, als wäre Maria nicht aus dem Stamm Juda. Denn sie hat eine Verwandte, Elisabeth, die mit einem Priester verheiratet ist. Und wir wissen, dass die Priester eher im eigenen Stamm geheiratet haben. Es ist also wahrscheinlich, dass Elisabeth eine Levitin war und möglicherweise Maria auch, weil sie ja ihre Verwandte war. Und das würde heißen, dass Jesus der Sohn Davids ist durch Adoption. Ich finde, das ist ganz interessant, wenn man sich das vor Augen führt, weil es auch Josef, finde ich, in ein ganz anderes Licht rückt. Diese Schattenfigur würde dann plötzlich viel mehr Bedeutung erlangen, als wir hier allgemein zuordnen. Aber das nur eine kleine Randbemerkung. Die zwei anderen Stellen im Neuen Testament, die von Rahab sprechen, sind sehr, sehr wichtig für unser Verständnis. Die erste davon findet sich im Hebräerbrief, eben in diesem Text, von dem wir vorhin schon gehört haben, dass er die sogenannten Glaubenshelden beschreibt. Also Menschen, die einen ganz bemerkenswerten Glauben an den Tag gelegt haben. Und dort lesen wir zu Rahab Folgendes. Aufgrund ihres Glaubens wurde die Hure Rahab, welche die Kundschaft da friedlich aufgenommen hatte, nicht zusammen mit den Rebellen vernichtet. Also was hier hervorgehoben wird, ist nicht diese Lug und Betrug und Hochverrat, sondern dass sie diese Kundschaft da friedlich aufgenommen hat. Und vor allem, was uns hier gesagt wird, ist, ihr müsst euch für ihren Glauben interessieren. Das ist der Schlüssel zu Rahab. Und ganz ähnlich im dritten Text eigentlich, nämlich im Jakobusbrief, wo wir Folgendes lesen, wurde nicht auch die Hure Rahab, die die Boten aufgenommen und auf einem anderen Weg weggesandt hatte, durch ihre Werke gerechtfertigt? Denn so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Jakobus, wie immer, legt viel Gewicht darauf, dass wir nicht den Glauben falsch verstehen. Das ist nicht etwas Intellektuelles oder ein Glaubensbekenntnis, das man unterschreibt und dann sozusagen ist es erledigt. Jakobus sagt uns immer, Achtung, Glaube, das ist mehr Glaube, der echte Glaube, der Glaube, den der Herr sucht, das ist ein Glaube, der Hand anlegt. Das ist ein Glaube, der sich umsetzt in Tat. Das ist ein Glaube, der Werke, der Früchte hervorbringt. Um den Glauben geht's. Und diesen Glauben hatte auch Rahab. Und hier sehen wir wieder diesen Bezug auf die Boten, die sie aufgenommen und auf einen anderen Weg weggesandt hatte. Diese Werke Rahabs sind Ausfluss ihres Glaubens. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, den uns das Neue Testament liefert, dass der Schlüssel zu Rahab ist ihr Glaube. Und jetzt können wir mit diesem Wissen wieder zurückgehen in diesen Diskurs der Rahab, den wir vorhin schon gesehen haben, den wir jetzt in einem ganz neuen Licht lesen können. Zum einen, ich habe es euch hier farbig sichtbar gemacht, sehen wir, dass in dieser Rede Rahabs viermal der Name Gottes erscheint. Und zwar der Eigenname Gottes, dieses Tetragramm, dass wir gar nicht wissen, wie es ausgesprochen werden soll. Aber das ist auch nicht der Punkt. Sie spricht hier den Namen Gottes an. Sie kennt offensichtlich diesen Gott irgendwie. Ja? Es ist schon möglich, dass sie nicht wirklich diesen Namen verwendet hat und dass ihn ihr der Verfasser sozusagen in den Mund legt. Aber was wir hier mit Sicherheit sagen können, ist, dass sie weiß, von wem sie spricht. Sie spricht gezielt den Gott Israels an. Und sie sagt insgesamt drei Dinge über ihn, nämlich, dass er Israel aus Ägypten herausgeführt hat, das weiß sie, ja, die Vergangenheit. Dann weiß sie auch, dass der Herr ihnen das Land gegeben hat, in Vers 9 seht ihr das, ja, also die Verheißung, die unmittelbare Zukunft. Und nicht nur das, sie weiß sogar noch mehr über den Herrn, nämlich sagt sie zu ihm, das ist in Vers 11, der Herr, euer Gott, er ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Diese Frau weiß genau, mit wem sie es zu tun hat. Sie weiß, dass dieser Gott Israels nicht einfach nur ein kleiner Volksgott ist. Ich meine, wir sind in einer Zeit, wo jede Menge Götter in Palästina zu Hause sind. Jedes Volk hat den seinen und wenn das eine gegen das andere gewinnt, dann war es einfach so, dass der Gott stärker war als der andere. Ja? In dieser Vorstellung müsst ihr euch das vorstellen, wie das damals war. Aber hier sehen wir ganz was anderes. Sie seht, dass dieser Gott Israels ganz wer anderer ist als so ein kleiner Lokalpotentat. Er ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das weiß Rahab. Und sie hat also diesen Glauben irgendwie bekommen. Und es handelt sich bei ihr, eben wie auch Jakobus feststellt, nicht ein Glaube, der nur sozusagen theoretisch ist, sondern Rahab setzt alles auf diese Karte. Sie hilft diesen Spionen, sie macht alles, was sie kann, damit die heil davon kommen, wohl wissend, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzt. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann ist sie weg und ihre Familie sicher auch. Ja? Also wir haben hier diesen Glauben, der wirklich sich umsetzt in Tat. Und das ist die Größe dieser Frau, das ist die Größe Rahabs und deshalb ist sie für uns so interessant. Das stellt natürlich jetzt sofort eine große Frage. Wie kann das sein? Woher weiß die Frau das alles? Ich meine, wir sind in Jericho und da gab es keine Propheten des Herrn, die ihr das erzählt hätten können. Da gab es keine Evangelisten, die herumgelaufen sind und die Geschichte erzählt haben von diesem Herrn. Wenn überhaupt, dann gab es da nur Gerüchte. Direkte Kontakte mit Israel ganz bestimmt nicht. Und auch das wahrscheinlich nur sehr sporadisch, also auf Umwegen. Ja. Woher weiß diese Frau das? Wie ist das denkbar? Wie ist das möglich? Und ich glaube, man kann nicht umhin zu sagen, dass es so gewesen sein muss, wie in dem Text, den wir vor kurzem hier hatten, wo Jesus die Jünger fragt, wer er ist, und Petrus sagt, du bist der Messias, und dann sagt Jesus zu ihm, du bist glücklich, denn das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das kann dir nur der Herr gegeben haben. Und ich glaube, so ist es auch hier. Wenn Rahab das weiß, dann ist die einzige Möglichkeit die, dass es ihr der Herr geoffenbart hat. Ja? Rahab hat das vom Herrn direkt. So seltsam das klingt. Aber dann stellt sich sofort die nächste Frage. Warum Rahab? Warum diese Frau? Warum hat der Herr in Jericho diese Frau mit diesem Glauben ausgerüstet? Warum sie? Gab es da niemand Besseren als diese Hure in dieser Stadt? Wirklich? Die Bäckerin nebenan, die hatte wenigstens ein ehrbares Gewerbe. Ja? Und der Schuster gegenüber auch. Warum die Rahab? Warum sie? Warum gerade sie? Und ich musste immer denken an meinen Großvater. Ich kenne die Geschichte wahrscheinlich, aber er hat mir mal gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, dann pass auf, weil es zeigen immer drei Finger zurück zu dir. Ja. Und so ist es natürlich auch, wenn wir diese Frage stellen bezüglich der Rahab. Warum die Rahab? Dann kommt die Frage zurück. Und warum du? Warum du? Warum sitzt du heute da? Und nicht dein Nachbar. Der ist heute vielleicht beim Joggen oder in der Sauna oder bei Weihnachtseinkäufen oder was weiß ich. Warum er und nicht du? Warum du und nicht er? Warum? Das ist eine tiefe Frage, finde ich, die wir uns stellen sollten. Warum ich? Warum stehe ich heute da? Gibt es da nicht bessere? Ganz bestimmt. Gibt es nicht Leute, die ihre Bibel besser kennen als ich? Hundertprozentig. Gibt es nicht Leute, die einwandfreier leben als ich? Ganz sicher. Warum stehe ich da? Und nicht ein anderer. Ich glaube, dass wir in der Schrift keine ganz klare Antwort darauf bekommen. Auf dieses Warum. Aber sie sagt etwas dazu. Sie sagt uns nämlich, warum nicht. Was nicht der Grund ist. Und das, glaube ich, sollten wir uns anhören. Es gibt da eine Stelle im Römerbrief, Kapitel 9, wo diese Frage auftaucht. Denn Paulus denkt danach über die Erwählung Israels und die Personen, in denen sich das kristallisiert hat. Und er kommt dann auf Jakob und Esau zu sprechen. Und wenn ihr die Geschichte kennt von Rebekka und Jakob und Esau, dann wisst ihr, dass diese Frau Rebekka schwanger war von zwei Kindern. Und dann bekam sie eine Prophezeiung betreffend diese zwei Kinder. Ja, ihr wurde gesagt, dass der Ältere, also Esau, dem Jakob untertan sein würde. Dass sozusagen die Heilsgeschichte sich in Jakob konzentrieren würde und nicht in Esau. Und das ist natürlich, da taucht sofort die Frage an, warum Jakob? Warum nicht Esau? Warum der eine und nicht der andere? War Jakob der Bessere? Wenn ihr euch sein Leben anschaut, kann man da Zweifel haben. Jakob, das war ein Trickser. Ja? Esau war auch kein Heiliger, aber Esau war viel geradliniger unterwegs. Ja? Warum Jakob und nicht Esau? Und Paulus stellt uns die Frage und dann im Vers 11 sagt er Folgendes. Denn sie waren noch nicht geboren. Und hatten noch nichts Gutes oder Böses getan. Als diese Prophezeiung kam, waren das noch zwei Babys sozusagen. Damit aber die Absicht Gottes gemäß seiner Wahl bleibe, nicht aus den Werken, sondern aus dem, der beruft, wurde ihr gesagt, der Rebekka, dass der Ältere dem Jüngeren dienen würde, so wie es geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja? Nicht aus den Werken, sondern aus dem, der beruft. Was heißt das konkret? Das heißt, dass wir die Antwort auf diese Frage nicht in der auserwählten Person suchen dürfen. Es ist nicht aus den Werken, sondern aus dem, der beruft. Die Antwort findet sich im Herrn. Das ist eine Wahl, die dem Herrn gehört. Und ich glaube, weiter können wir nicht eindringen in dieses Geheimnis. Aber es wird uns klar gesagt, die Antwort ist im Herrn und nur im Herrn. Sie ist nicht in dir, sie ist nicht in mir, sie ist nicht in Rahab, sie ist im Herrn. Weil wisst ihr, es gibt dann Leute, die, ich meine, wir können das schwer ertragen, das zu hören, dass die Antwort nicht in uns ist. Wir möchten immer verantwortlich sein für unser Schicksal, wir möchten alles in der Hand haben. Und hier wird uns gesagt, das ist im Herrn und nicht in dir. Und es gibt Leute, die natürlich versuchen, dann herumzuschiffen um diese Schwierigkeit. Ihr werdet vielleicht Leute getroffen haben, die dann sagen, Naja, schon, aber das ist, weil der Herr voraus wusste. Der Herr weiß ja alles, was sein wird, und er wusste schon im Voraus, wie die leben würden, und deshalb hat er sich den Würdigeren ausgesucht. Aber das ist es ja gerade nicht, seht ihr? Das ist es gerade nicht. Das ist ja gerade das Gegenteil dessen, was Paulus sagt. Paulus sagt, nicht aus den Werken, sondern aus dem, der beruft. Wenn Rahab diesen Glauben haben konnte, diesen Glauben, der Berge versetzt, dann deshalb, weil der Herr sie sich ausgesucht hat. Und warum hat er das getan? Das ist etwas in ihm. Diese Wahl gründet sich in ihm und in ihm allein. Und es ist nicht Rahab, sie ist nicht besser und nicht schlechter, oder vielleicht ist sie besser oder schlechter als andere, aber das begründet ihre Wahl nicht. Ihre Wahl begründet sich im Herrn. Ich habe euch vorhin erzählt, mein Abenteuer beim Fallschirmspringen. Und ich werde jetzt vielleicht auch noch das Ende der Geschichte erzählen, weil es interessiert euch vielleicht, warum ich doch heute dastehe. Ja. Ich habe ja gesagt, ich befand mich da also in einer sehr misslichen Lage. Ein ganz kleiner Schirm, das Ding hat sich wild gedreht, ich bin eingepackt und kann eigentlich nicht viel tun. Und ich weiß, es dauert nur mehr Sekunden und dann ist es vorbei. Und ich denke mir, in so einer Lage reagieren die Menschen verschieden. Die einen flippen vielleicht aus und schreien, und die anderen schreien vielleicht zum Herrn und beten. Ich habe weder das eine noch das andere getan. Mir ist eigentlich, es ist eigentlich eiskalt geworden. Und ich habe mir gesagt, so, es ist vorbei. Aber solange es nicht vorbei ist, tue ich noch, was ich kann. Und habe da gezogen und gezerrt. Und auf einmal hat einen Krach gemacht und der Schirm war offen. Also mich hat es in meine Gurte hineingewichst. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. So eine harte Öffnung hatte ich nie erlebt. Ja. Das Ding war schlagartig offen. Ja. Was war da geschehen? War da ein Engel des Herrn gekommen? Das glaube ich eigentlich nicht. Obwohl, es kann sein. Ich glaube einfach, dass ich da am richtigen Strick gezogen habe. Und dann ist dieser Knoten aufgegangen und da ist Luft in den Schirm und schlagartig war das Ding offen. Und ich hing da etwas belämmert und dann war es eh schon zum Landen. Und mein Ausbildner war auch etwas blass, muss ich sagen. Ja. Und wenn ich zurückdenke an das, was da passiert ist, dann würde ich sagen heute, das war reine Gnade. Es war schon mechanisch wahrscheinlich verständlich, was da geschehen ist. Aber der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist und wie das gelaufen ist, ich sehe darin einen Akt der Gnade des Herrn. Denn wenn ich damals gestorben wäre, dann wäre ich verloren gewesen. Ich kannte ihn damals noch nicht. Aber weil ich zu den Seinen gehöre, musste der Schirm aufgehen. Und ich denke mir, so ähnlich war es auch bei der Rahab. Und ich frage mich manchmal, das, was ich jetzt sage, ist Spekulation, aber wenn ich mir diese Geschichte ansehe, dann denke ich mir, vielleicht ziehen wir die Geschichte falsch auf. Weil wir sehen sie immer sozusagen als Element der Geschichte Israels. Ja. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, für Israel war die Rahab eigentlich unwesentlich. Denn sie war nicht instrumental in der Rettung, Israel nicht instrumental im Fall Jerichos. Das, was sie den Spionen mitteilen konnte, war natürlich schon interessant und psychologisch sicher wertvoll für Israel, zu wissen, dass die Feinde zittern. Ja? Aber Jericho wäre so und so gefallen, mit oder ohne Rahab. Und deshalb haben wir gedacht, vielleicht geht es in dieser Geschichte eigentlich mehr um Rahab als um Israel. Vielleicht war diese Geschichte mit den Spionen, die Josua trotz allem geschickt hat, obwohl eigentlich, was ich erwarten hätte können, dass er es nicht tut, und dann diese Geschichte mit der Geheimpolizei und dieser ganze Zinnober, vielleicht war das alles notwendig, weil der Herr in dieser Stadt eine Frau hatte, die ihm gehörte. Und weil es notwendig war, dass er sie retten musste und dass das der Weg war, durch den er sie gerettet hat. Wie gesagt, das muss nicht unbedingt so richtig sein, aber mir kommt vor, wenn man die Geschichte im Gesamtkontext liest, könnte das vielleicht die richtige Erklärung sein. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Verse vom Paulus aus dem Römerbrief lesen, nämlich die sich an den Text anschließen, den ich vorher gelesen habe. Und das soll mein Schlusswort sein. Was sollen wir nun sagen? Gibt es Ungerechtigkeit bei Gott? Ganz bestimmt nicht. Denn der Moses hat da gesagt, ich habe Erbarmen mit dem, dessen ich mich erbarme, und Mitleid mit dem, mit dem ich Mitleid habe. Es kommt also nicht darauf an, ob jemand will oder sich anstrengt, sondern ob Gott sich erbarmt. Es kommt also nicht darauf an, ob jemand will oder sich anstrengt, sondern ob Gott sich erbarmt. Amen.